Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 15. August auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Fans sollen unter Generalverdacht gestellt werden. Jetzt reichen sie Referendum gegen Verschärfung des Hooligan-Konkordats ein. Aus einem Ersatzbau könnte ein neues Krebszentrum entstehen. Inselspital plant Sanierung der Frauenklinik. Und mit Trockenmauern die Mauern im Kopf abbauen. Jugendliche aus Irland, Israel, Palästina und der Schweiz treffen sich auf dem Röstigraben. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. In Ägypten sind Hunderte, vielleicht sogar Tausende Opfer geworden der gewaltsamen Räumung der Mursi-Anhängercamps gestern in Kairo. Laut verschiedenen Medienberichten verteidigte die ägyptische Übergangsregierung das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Das ist eigentlich kein Wunder, denn die Macht in Ägypten hat das Militär, die Politiker und Politikerinnen haben selber nur beschränkte Handlungsmöglichkeiten. Viele Experten befürchten, dass die Aktion gestern die islamistischen Kräfte radikalisieren wird. Zu diesen Experten gehört auch der ehemalige Nahost-Korrespondent diverser Schweizer Medien, Arnold Hottinger. Er sagt im Tagesanzeiger, dass die Muslimbrüder, die jetzt gewaltsam aus ihren Camps vertrieben wurden, in den Untergrund gehen werden. Eine Radikalisierung der Religiösen könnte schließlich dazu führen, dass ein heiliger Krieg ausgerufen wird. Das wiederum würde Ägypten zu einem Schauplatz zahlreicher Terroranschläge machen. Die Jungsozialisten JUSO wollen mit einem Spaziergang für Grundrechte von Asylsuchenden demonstrieren. Wie sie in einer Medienmitteilung ausführen, soll dieser Spaziergang morgen in Bremgarten im Aargau stattfinden. Bremgarten kam diesen Sommer in die internationalen Schlagzeilen, weil die Gemeinde die Grundrechte von Asylsuchenden einschränken wollte. So sollten Asylsuchende gewisse Zonen, wie zum Beispiel das Freibad, nicht betreten dürfen. Die JUSO will nun an ihrem Protestspaziergang diese Zonen besuchen, wo sogenannte Rayon-Verbote herrschen sollen. In Bern gibt die Ferienabwesenheit der Stadtregierung nach wie vor zu reden. Bei verschiedenen Ereignissen und Anlässen fehlte die Stadtregierung diesen Sommer. Wie der Bund berichtet, scheint Stadtpräsident Alexander Tschäpet während den Ferien in Bern ja sogar im Regierungssitz Erlacherhof gewesen zu sein. Dieser sagt, er habe einfach mal eine Pause von Mediengesprächen gebraucht. Immerhin meldeten sich er und Sicherheitsdirektor Nause gestern mit einer Stellungnahme zur Reitschule zu Wort. Ende Juli kam es vor dem Kulturzentrum nämlich einmal mehr zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Jugendlichen. Nun wollen Tschäpet und Nause das Gespräch mit der Reitschulebetreiberin IKUR suchen. Das, obwohl es fragwürdig ist, ob die IKUR in dieser Angelegenheit tatsächlich die richtige Ansprechpartnerin ist, geht die Gewalt um die Reitschule doch nicht von IKUR-Mitgliedern aus. Auch bei einem anderen Thema wollte sich die Stadtregierung diesen Sommer nicht die Finger verbrennen, nämlich beim neuen Standort für die alternativen Wohnwagenbewohnerinnen, die als Stadtnomaden bezeichnet werden. Diese Stadtnomaden müssen nämlich alle paar Monate den Standort wechseln. Im Moment sind sie im Schermenareal am Stadtrand. Im Sommer hätten sie ins Gäbelbachtal ziehen sollen. Dort probte die Lokalbevölkerung den Aufstand. Statt Dialog wurden einmal mehr Vorurteile zementiert. Am Schluss wurde auf einen Umzug verzichtet. Wie die Stadt Bern heute mitgeteilt hat, bleiben die Stadtnomaden vorläufig im Schermenareal. Das Thema alternatives Wohnen beschäftigt die Bevölkerung spätestens in einem Monat wieder. Dann nämlich wird über eine Zone für unkonventionelle Wohnformen in Riedbach abgestimmt. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag erwartet uns weiterhin sonniges Wetter mit Temperaturen bis 26 Grad. Ähnlich warm wird es auch am Wochenende. Allerdings gibt es dann wieder vermehrt Wolken. Am Abend können sich jeweils Gewitter entladen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Um Gewalt an Sportanlässen vorzubeugen, haben zahlreiche Kantone ein sogenanntes Hooligan-Konkordat verabschiedet. Beispielsweise werden Personen, die sich bei Sportanlässen strafbar gemacht haben, in einer Hooligan-Datenbank gespeichert. Sie können sogar präventiv in Haft genommen werden. Aber das scheint vielen Politikern und Politikerinnen noch nicht genug. Sie haben deshalb die Verschärfung des Konkordats beschlossen. Das heißt, jetzt sollen alle Fans unter Generalverdacht gestellt werden, selbstverständlich außer die Besuchenden der VIP-Zonen. Weil das Berner Parlament, der Grosse Rat, das Gesetz angenommen hat, haben zahlreiche Fans das Referendum ergriffen. Beim Unterschriftensammeln bewiesen sie dann auch grosse Fairness. So kam es vor, dass IBE-Fans gemeinsam mit den gegnerischen FC Thun-Fans Unterschriften sammeln gingen. Heute werden die über 10'000 gesammelten Unterschriften eingereicht. Mit dabei ist Blaise Kropf. Er ist Präsident der Grünen des Kantons Bern und zugleich Co-Präsident des Komitees gegen die Verschärfung des Hooligan-Konkordats. Benedikt Bachmann fragte ihn, warum er die Konkordatsverschärfungen bekämpft, denn gegen Gewalt im Sport muss doch etwas getan werden.
Das Hooligan-Konkordat ist eine sehr einseitige Angelegenheit. Es setzt allein auf repressive Maßnahmen. Und zwar nicht nur gegenüber jetzt spezifisch Gewalttäterinnen und Gewalttätern, sondern gegenüber der gesamten Fankultur, der gesamten Fangruppe. Ich denke, das ist ein falscher Ansatz. Man müsste mindestens im selben Ausmaß präventive Instrumente unterstützen. Hier leistet die Fanarbeit ausgezeichnete Arbeit und ich glaube, es wäre wichtig, statt einseitig auf Repression zu setzen, hier diese Prävention zusätzlich zu stärken.
Wen würde denn die Konkordatsverschärfung vor allem treffen?
Die Konkordatsverschärfung würde sämtliche Matchbesucherinnen und Matchbesucher von Fußballspielen, von Eishockeyspielen treffen, also der Spiele in den obersten Ligen. Ganz egal, ob es sich hier um eine Familie handelt mit kleinen Kindern oder um jetzt ganz hart eingefleischte Fans, es trifft alle gleichermaßen, alle haben dieselben Einschränkungen bezüglich der Anreise, bezüglich der Kontrolle, Eintrittskontrolle, Leibesvisitationen und so weiter zu erdulden. Und ich denke, das ist eine sehr einseitige und auch falsche Angelegenheit.
Weshalb haben repressive Maßen bei Volksabstimmungen meist gute Chancen?
Ich denke, dass sich die Bevölkerung zu Recht übrigens aufregt über wiederkehrende Ausschreitungen an Sportveranstaltungen und ganz egal, wo diese Ausschreitungen auch stattfinden. Ich glaube, der Unmut darüber ist sicher berechtigt. Ich glaube aber auch, dass wir feststellen können, dass im Kanton Bern bei Fußballspielen, das BSC Young Boys beispielsweise oder auch das Schlittschuhclub Berns, dass die Problematik der Ausschreitungen von Gewalttätigkeit, Vandalismus und so weiter massiv eingeschränkt werden konnte. Und ich führe das eigentlich sehr stark zurück auf die präventive Arbeit der Fanorganisationen. Und deshalb bin ich mehr denn je überzeugt, dass es besonders wichtig ist, diese Anstrengungen zu unterstützen und hier nicht ein zusätzliches Konfliktpotenzial zu schaffen.
In Zürich hat das Volk Ja zu den Konkordatsverschärfungen gesagt. In Basel sagt das Parlament schon jetzt Nein. Was passiert, wenn nur einzelne Kantone Nein sagen?
Vorerst einmal hat es zur Folge, dass es in den betroffenen Kantonen nicht angewendet wird. Und ganz generell wird sich der Druck auf die Polizeidirektorenkonferenz, also auf diese interkantonale Vereinbarung, massiv erhöhen, sodass ich davon ausgehe, wenn weitere Kantone dazu kommen, welche dieses Konkordat ablehnen, dass dieses dann auch überarbeitet bzw. nicht in diese Form umgesetzt wird.
Im Berner Grossen Rat war eine Mehrheit für die Konkordatsverschärfung. Wie wollen Sie die Mehrheit in der Bevölkerung dafür überzeugen, Nein zu stimmen?
Ich glaube, es geht hier zu einem großen Teil auch um einen Diskussionsprozess, dass man die Bevölkerung informiert, was überhaupt in diesem Konkordat vorgesehen ist. Ich glaube, da besteht noch ein großer Bedarf an zusätzlicher Aufklärungsarbeit. Diese wollen wir leisten. Wir haben dies im Übrigen auch im Rahmen der Unterschriftensammlung gemacht. Es braucht im Kanton Bern über 10'000 Unterschriften für das Zustandekommen eines Referendums, im Unterschied etwas zum Kanton Zürich, wo dies viel einfacher möglich ist. Deshalb wollen wir in der Abstimmungskampagne diesen Diskussions- und Informationsprozess fortsetzen. Und ich bin überzeugt, dass das im Interesse dieses Kantons und auch gute Sportveranstaltungen ist.
Das sagt Blaise Kropf, Präsident der Grünen des Kantons Bern und Co-Präsident des Komitees gegen die Verschärfung des Hooligan-Konkordats. Die Bevölkerung wird frühestens im Februar nächstes Jahr über das Referendum abstimmen.
95,6. Rabe Info.
Architekten und Architektinnen aus aller Welt reisen nach Bern, um sich die Frauenklinik des Inselspitals anzuschauen. Das architektonische Meisterwerk hat jedoch einen großen baulichen Makel. Es ist nicht komplett erdbebensicher. Inzwischen wurde ein Teil des erst 11-jährigen Gebäudes renoviert, ohne dass der Betrieb beeinträchtigt wurde. Um die Renovation nun zu vervollständigen, muss jetzt ein Teil des Betriebes ausgelagert werden. Vorsorglich will die Spitalleitung nun ein Baugesuch für einen vorübergehenden Ersatzbau einreichen. Über 40 Millionen Franken soll das Provisorium kosten, das nach anderthalb Jahren wieder abgerissen wird. Insgesamt kostet diese Variante der Sanierung rund 57 Millionen Franken. In Zeiten, wo das Gesundheitswesen immer teurer wird, lassen solche Beträge aufhorchen. Ich wollte vom Direktor des Inselspitals, Urs Birchler, wissen, warum muss da so ein grosser Aufwand betrieben werden?
Die Fassade der Frauenklinik muss saniert werden und deshalb muss die Fassade abgestützt werden durch Betonstützen, und die gehen leider im Inneren durch die heutigen Operationssäle, Gebärzimmer, durch die Neonatologie, also gerade durch die sensiblen Räume, und für diese und dazugehörende Räume wie Aufwachraum etc. muss Ersatz geschaffen werden.
Jetzt ist es ja so, das Inselspital wird ja noch viele neue Bauprojekte angehen müssen. Eines Tages muss auch das Bettenhochhaus ersetzt werden. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass statt einem Provisorium jetzt etwas gebaut wird, vorerst als Ersatz fürs Frauenspital, der dann später für etwas anderes genutzt werden könnte?
Genau, das ist die zweite Variante, die wir jetzt als Grobkonzept haben, aber vertiefen müssen, nämlich auf unserem Areal. Da sprechen wir von einem Masterplan, der definiert, wo kann in Zukunft wie groß, wie hoch gebaut werden. Und es wird im März 2015 eine Volksabstimmung geben, wo diese Regeln hoffentlich angenommen werden. Und wir sind momentan am Prüfen, ob auf einem bestimmten Baufeld jetzt ein Teil des zukünftigen Krebszentrums gebaut werden könnte, aber eben zuerst anderthalb Jahre die ganze Frauenklinik dorthin transferiert werden könnte. Und das sind wir zusammen mit der Stadt am Prüfen, ob das möglich wäre, nicht nur mit den neuen zukünftigen Baubestimmungen, wenn in der Volksabstimmung das positiv angenommen würde, sondern ob das auch möglich wäre mit den heute gültigen, weil wir müssen ja auch das Szenario mit einberechnen, wenn in der Volksabstimmung diese neuen Regeln abgelehnt würden. Das sind wir jetzt am Prüfen. Der Verwaltungsrat will vor Weihnachten für uns die Antwort, ist das möglich, ja oder nein. Und wenn das möglich wäre, dann würden wir selbstverständlich diese Variante machen, ein neues Gebäude, das eigentlich dann für einen Teil des Krebszentrums gebaut wird und zuerst anderthalb Jahre für die Frauenklinik benutzt würde.
Es gibt ja noch Varianten, die sich ergeben durch diese Fusion vom Inselspital mit der Spitalnetz AG. In Riggisberg ist ja jetzt gerade eine Geburtsabteilung frei geworden. Überlegt man sich das auch?
Es ist einfach erstens von der Größenordnung her Folgendes zu beachten. Zum Beispiel hat die ganze Frauenklinik nicht einmal Platz im Spital Ziegler, geschweige denn im Spital Riggisberg. Und wenn man auch das auslagern würde in ein Spital Riggisberg, da könnte man nur einen kleinen Teil, und Riggisberg müsste alles räumen, was dort ist, und wenn dann dieser Inselspitalteil wieder rausginge, dann müsste Riggisberg bei Null beginnen. Also, und dann, das könnte man ja nicht, eine Klinik für die Bevölkerung im Raum Riggisberg auf Null runterfahren und dann plötzlich wieder rauffahren. Also das wäre das definitive Ende von Riggisberg, weil es ja anderthalb Jahre überhaupt keine Zuweisungen mehr aufnehmen könnte und es kämen nur von der Frauenklinik nach Riggisberg. Das ist das eine Problem, und das andere ist Riggisberg. Und sogar Zieglerspital ist zu klein für unsere Frauenklinik. Zieglerspital hat man geprüft, ob ein Teil ausgelagert werden soll, hat gesehen, dass dort das Auslagern mit hohen Kosten verbunden wäre, auch etwa 30 Millionen, und es gäbe wieder Schwierigkeiten in den Prozessen und für die Sicherheit, wenn ein Teil im im Gebäude der Frauenklinik bleibt und ein Teil ins Zieglerspital kommt. Das ist wirklich das Problem der Größe unserer Frauenklinik.
Das sagt Urs Birchler, Direktionspräsident des Berner Universitätsspitals Insel. Der Entscheid über den Frauenklinikersatzbau wird voraussichtlich Anfang nächstes Jahr gefällt.
Rabe Info 95,6.
Mauern trennen vielerorts die Bevölkerung. Sei es im Nahen Osten, wo eine Mauer Israel von den besetzten palästinensischen Gebieten trennt, oder in Nordirland, wo auch heute noch massive physische und psychische Mauern zwischen katholischen und protestantischen Stadtteilen bestehen. Ausgerechnet zum Mauernbauen reisen diese Woche Jugendliche aus Irland, Israel und Palästina in die Schweiz. Und ausgerechnet auf dem Grenchenberg, also direkt auf dem Röstigraben, bauen Jugendliche jetzt 10 Tage lang Trockenmauern. Das Motto dieser Veranstaltung heißt Mauern bilden Brücken. Organisiert wird es von Oliver Schneider. Ich wollte von ihm wissen, wie kommen Sie auf die Idee, zu versuchen, mit einem Mauerbau Mauern einzureißen?
Also ich habe jetzt 1,5 Jahre in Jerusalem gewohnt. Ich bin Erwachsenenbildner und Theologe und habe halt dort mit beiden Seiten, wenn man das so pauschal sagen kann, zu tun gehabt. Innerhalb diesen beiden Seiten gibt es natürlich jetzt im israel-palästinensischen Kontext ganz viele Unterseiten. Und weil die Mauer eben nicht nur als etwas Negatives wahrgenommen werden kann, sondern als etwas, was auch Klarheit schafft, was Schutz schafft, was sogar Arbeit schafft. Also es ist nicht möglich, da mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, was man häufig hier in Europa darüber hat, beizukommen, um dieser Realität gerecht zu werden. Und genau deswegen war das auch ein Projekt oder eine Idee, die dort auf sehr viel Interesse und Motivation gestoßen ist.
Im Rahmen des europäischen Programms Jugend in Aktion findet dieses Jugendaustauschprojekt statt. Dass sich die Jugendlichen mit dem Bau von Trockenmauern näher kommen, ist nur ein Teil der Geschichte. Die Wahl des Austragungsortes spielt nämlich auch eine wichtige Rolle. Die Organisatoren und Organisatorinnen haben sich nämlich für den Grenchenberg entschieden. Dieser liegt auf dem Röstigraben, also schön zwischen dem deutschsprachigen Solothurn und dem französischsprachigen Berner Jura. Auch das kann bei den irischen, israelischen und palästinensischen Jugendlichen etwas auslösen, meint Oliver Schneider.
Solche Zustände, wie man jetzt die hier eben kennt, also das Thema vom Röstigraben, jetzt gerade das aktuelle Thema im Berner Jura, das kennt man dort nicht. Also dass man sagt, auch in der Schweiz gibt es kulturelle Gruppen, es gibt Grenzen, Gräben zwischen kulturellen Gruppen, die sind nicht so konfliktbeladen, das heißt aber trotzdem nicht, dass die Gräben existieren. Und das natürlich als Erklärung der Schweiz, wie es auch ein Nebeneinander von Kulturen trotz der Gräben funktionieren kann, ist natürlich für die Leute aus dem Ausland, aus diesen Gegenden gerade sehr, sehr lehrreich und interessant.
Neben Oliver Schneider sind auch Organisatoren und Organisatorinnen aus Palästina, Israel und Irland mit dabei. Sie müssen schauen, dass keine negative Dynamik entsteht. Oliver Schneider ist jedoch optimistisch, dass es nicht zu handfesten Konflikten zwischen den Trockenmauerbauenden kommt.
Man kann natürlich auch sagen, dass Leute, die absolut gegen jeglichen Kontakt mit Leuten von einer anderen Seite wären, grundsätzlich sowieso nicht an so ein Projekt kommen würden. Also es gibt natürlich Vorbehalte, das haben wir auch schon in anderen Situationen festgestellt. Die lassen sich aber eben wie halt so oft durch den direkten Kontakt sehr gut dann ausmerzen. Das ist etwas, was wir oft festgestellt haben. Sobald die Leute miteinander zu tun haben und sogar etwas Handfestes wie jetzt hier, begegnet man sich von Mensch zu Mensch. Und dann sind alle diese Hintergründe, die dann oft im Gruppendenken da sind, weniger wichtig.
Sagt Oliver Schneider, der das Projekt Mauern bilden Brücken leitet. Ab morgen Freitag werden auf dem Grenchenberg in Solothurn Trockenmauern gebaut. Neben Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus Israel, Palästina und Irland können auch Schweizer Jugendliche mitmachen. Wer Interesse hat, findet alle Infos auf www.nakultur.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 15. August auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Dann geht es unter anderem um einen Allerweltsplatz, um eine sogenannte Piazza Mezzomondo. Beigetragen zu dieser Sendung hat Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen guten Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.